SR Info. Bilanz am Mittag.
Die AfD klagt vor dem Bundesverfassungsgericht auf Ausschussvorsitze im Bundestag. Darüber berichten wir gleich. Außerdem geht es heute Mittag um die neue deutsche Hafenstrategie und wir sprechen über die Baupläne an der Saarbrücker Uni. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag. Stefan Brandner, der AfD-Bundestagsabgeordnete, kommt aus Thüringen, gilt als Intimus des dortigen rechtsextremen Landeschefs Höcke und fährt ideologisch die gleiche völkisch-nationale Linie. Dabei profiliert er sich gerne mit verbalen Attacken in sozialen Netzwerken. Und um solche geht es heute auch vor dem Bundesverfassungsgericht. 2019 wurde Brandner nämlich als Vorsitzender des Rechtsausschusses abgewählt. Anders waren Äußerungen von ihm auf Twitter, die als antisemitisch wahrgenommen wurden. Die AfD wehrt sich heute nun vor dem Bundesverfassungsgericht gegen Brandners Absetzung, aber auch gegen die Nichtwahl anderer Abgeordneter, die sie gerne zu Ausschussvorsitzenden im Bundestag gemacht hätte. Vom Auftakt in Karlsruhe berichtet Max Bauer.
Gleich zu Beginn der Verhandlung betonte die Vorsitzende des Zweiten Senats und Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts Doris König, das Verfassungsgericht setzt sich erstmals mit der Wahl und Abwahl von Ausschussvorsitzenden auseinander. Im November 2019 war der Vorsitzende des Rechtsausschusses Stefan Brandner von der AfD abgewählt worden.
Das ist ein einmaliger Vorgang, aber dem sind vorausgegangen auch einmalige Entgleisungen.
Das sagte der heutige Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP damals zur Abwahl des AfD-Mannes. Und die Entgleisungen, die Marco Buschmann meint, waren deutlich. Nach dem antisemitischen Terroranschlag von Halle hatte Stefan Brandner einen Tweet geteilt. Darin wurde beklagt, dass Politiker nach dem Anschlag in Moscheen und Synagogen rumlungerten, die Opfer des Anschlags seien doch aber Deutsche gewesen. Stefan Brandner hatte sich für seinen Retweet zur Halle zwar später entschuldigt, blieb jedoch mit anderen Aussagen in den Schlagzeilen. So bezeichnete er das Bundesverdienstkreuz für den AfD-kritischen Sänger Udo Lindenberg als Judaslohn. Für viele eine antisemitische Aussage. Zu deren Wortwahl wurde Stefan Brandner vor der Verhandlung ausdrücklich vom SWR befragt. Eine Wortwahl, zu der er weiterhin steht.
Ja, selbstverständlich. Das ist eine ganz normale Wortwahl, die man jederzeit und überall treffen kann.
Die Abwahl von Stefan Brandner 2019 war nicht nur von der Mehrheit im Bundestag begrüßt worden, auch der Deutsche Richterbund und der Deutsche Anwaltverein stellten sich hinter den Schritt. Die Klage der AfD-Bundestagsfraktion gegen die Abwahl stellt das Verfassungsgericht nun vor neue Fragen. Karlsruhe muss zum ersten Mal klären, ob ein Bundestagsausschuss seinen Vorsitzenden abwählen kann. In der Geschäftsordnung des Bundestages gibt es dazu nämlich keine ausdrückliche Regelung. Die AfD kritisiert, dass ihre Fraktion durch die Abwahl von Stefan Brandner ungleich behandelt worden sei. Stefan Brandner.
Es war gar keine Wahl vorgesehen des Ausschussvorsitzenden. Das gab es 60 Jahre lang nicht, wurde plötzlich eingeführt. Und mangels zulässiger Wahl gab es deshalb schon eigentlich aus unserer Sicht keine zulässige Abwahl. Und es kommt ja hinzu, dass die Abwahl in der Geschäftsordnung gar nicht geregelt ist. Bei mir ging es, obwohl es auch nicht in der Geschäftsordnung steht. Und das ist erklärungsbedürftig.
Es ist eine grundsätzliche Frage, um die es heute in Karlsruhe geht. Werden die parlamentarischen Rechte der AfD im Bundestag verletzt, wenn die Ausschussmehrheit einen Vorsitzenden abwählt von einem Posten, der der AfD normalerweise zustehen würde? Neben dieser Frage liegt heute eine weitere Klage der AfD in Karlsruhe auf dem Tisch. Nach der Bundestagsgeschäftsordnung hat jede Fraktion grundsätzlich einen Anspruch auf Ausschussvorsitzende, entsprechend ihrer Stärke. Die AfD bekam nach der letzten Bundestagswahl das Zugriffsrecht auf den Vorsitz in drei Ausschüssen: Inneres, Gesundheit, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Doch die drei AfD-Kandidaten fielen bei den Wahlen jeweils durch. Auch das verletze ihre gleichberechtigte Teilhabe im Parlament, so die AfD-Fraktion. Grünen-Abgeordnete Irene Michalitsch erwiderte heute darauf:
Im Ältestenrat ist darüber entschieden worden, wer sozusagen das Vorschlagsrecht für die Bestimmung des Ausschussvorsitzes in bestimmten Ausschüssen hat. Die AfD hat in drei Ausschüssen eben das Recht, bestimmte Personen vorzuschlagen. Und wenn sich dagegen Widerspruch erhebt oder wenn sich eben die Ausschussmehrheit eben nicht auf diese Person verständigen kann, dann tut der Deutsche Bundestag das, was er immer tut, er wählt. Und wenn dann die Person die Mehrheit nicht bekommt, dann wird sie nicht Ausschussvorsitzende.
Bei der Abwahl von Stefan Brandner und der Nichtwahl von drei anderen Ausschussvorsitzenden der AfD wird es um eine Abwägung gehen. Auf der einen Seite das Recht der AfD-Fraktion auf bestimmte Ausschussvorsitze, auf der anderen Seite das Recht der Ausschüsse, ihre Vorsitzenden demokratisch zu wählen oder abzuwählen. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet.
Max Bauer war das aus Karlsruhe. Die Bedeutung der Schifffahrt für die Wirtschaft. Meist wird über die geredet, wenn ein Schiff den Suezkanal blockiert oder die Houthis Handelsschiffe beschießen. Das ist natürlich spektakulärer als die vielen Themen rund um die Schifffahrt im Alltag, auch in Deutschland. Aber der deutsche Außenhandel läuft zu großen Teilen über die Seehäfen der Nord- und Ostsee. Obwohl der Zustand der Häfen also ganz Deutschland betrifft, liegt die Zuständigkeit für die teure Infrastruktur allein bei den Ländern. Das finden die ungerecht. Die Bundesregierung will heute im Kabinett eine nationale Hafenstrategie beschließen. Torben Ostermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio erklärt uns, was in dieser Strategie drinsteht.
Grundsätzlich sollen Deutschlands Häfen digitaler, nachhaltiger und leistungsfähiger werden, denn die internationale Konkurrenz, die ist hart. Damit sich Deutschland da weiter behaupten kann, sollen die Häfen vernetzter zusammenarbeiten, aber auch sicherer gemacht werden, zum Beispiel vor Cyberangriffen aus dem In- und Ausland. Gleichzeitig will der Bund auch das sogenannte Hinterland in den Blick nehmen, also zum Beispiel Straßen und Schienen, die zum Hafen führen. Weil in Zukunft mit noch mehr Güterverkehr gerechnet wird, muss die Infrastruktur in vielen Gegenden auf Vordermann gebracht werden. Aber auch die Hafenanlagen selbst müssen modernisiert werden. Das hängt zum einen damit zusammen, dass die Schiffe größer werden, aber auch damit, dass die Abfertigung heutzutage deutlich digitaler abläuft als früher.
Dass mit dieser Hafenstrategie alle Differenzen zwischen Bund und Ländern beseitigt werden, das muss ich aber erstmal weisen.
Hauptverantwortlich für die Strategie ist das Bundesverkehrsministerium. Mit am Tisch saßen aber auch Vertreter der Länder und von Gewerkschaften. Vor allem die Länder fordern schon länger, dass der Bund deutlich mehr Geld in die Häfen investieren müsste. Trotzdem enthält die nationale Hafenstrategie keine feste Summe, die jährlich überwiesen wird. Volker Wissing, der Verkehrsminister, will nicht einfach pauschal Geld bereitstellen, sondern nur für konkrete Projekte. Das heißt, der Bund wird künftig mehr Geld ausgeben, nur die Höhe der Summe ist heute noch nicht zu beziffern.
Die nationale Hafenstrategie, heute Thema im Bundeskabinett. Torben Ostermann hat uns informiert. In deutschen Häfen geht es auch um viele Lieferungen von und nach China. Die Abhängigkeiten gerade der deutschen Wirtschaft sind oft beschrieben und thematisiert worden. Seit rund einem Jahr schwirrt das Schlagwort De-Risking jetzt durch die wirtschaftspolitische Debatte. Weniger Abhängigkeiten von China sind das Ziel. Die EU-Handelskammer dort rät ihren Mitgliedsunternehmen zu hoher Flexibilität, um die Risiken für ihr Geschäft im Land zu minimieren. Außerdem sorgt sich die Interessensvertretung um den wirtschaftspolitischen Kurs der Volksrepublik. Aus Peking, Christoph Kober.
China will mehr Sicherheit. Das gibt's schwarz auf weiß. Im aktuellen Fünfjahresplan der Staats- und Parteiführung zum Beispiel wird das Wort viel häufiger erwähnt als in der Vergangenheit. Und diesen Kurs bekommen ausländische Unternehmen zu spüren, sagt Jens Eskelund, Chef der EU-Handelskammer in China. Diese Entwicklung stellt die Umstände in Frage, unter denen wir Geschäfte machen. Sie schränkt die Sichtweite für unternehmerische Entscheidungen ein. In der Informationstechnologie oder bei Medizinprodukten hätte es Vorgaben gegeben, ausländische Komponenten mit chinesischen auszutauschen, heißt es in einem aktuellen Bericht der Handelskammer. Die Europäische Union ihrerseits will auch Sicherheit für ihre Industrie, Arbeitsplätze und Konsumenten. Daher hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor einem Jahr die Marschroute des De-Risking ausgegeben. Geprägt durch Pandemie und Russlands Krieg in der Ukraine ist weniger Abhängigkeit die Devise, auch in Bezug auf China. Doch unter dem Label De-Risking würden oft zu viele und zu radikale Schritte gefasst, so Kammerpräsident Eskelund. Er rät europäischen Unternehmen in China, dass sie Nuancen verstehen in den Zugängen der Europäer und der Chinesen, dass sie sich über neue Regeln informieren und darüber, was deren Folgen fürs Geschäft sind. Wie sie auf die europäische De-Risking-Vorgabe reagieren, müssten Unternehmen individuell entscheiden, heißt es von der Handelskammer. Basierend unter anderem darauf, wie viel Geschäft sie in Zukunft in China machen wollen. Mit Sicherheit will China seine Wirtschaft voranbringen und setzt weiter auf das produzierende Gewerbe, das zunehmend auch Hightech-Waren herstellen soll. Allerdings gibt es da schon jetzt mehr chinesisches Angebot als globale Nachfrage, viele Waren zu verdächtig niedrigen Preisen. Das ist ein Problem, findet auch Jörg Wuttke, deutscher Manager und insgesamt mehr als 10 Jahre Präsident der EU-Handelskammer in China.
50 Millionen Autos herstellen, können nur 23 Millionen konsumieren, 2,5-mal so viel Solarpanel herstellen können, als in der Welt gebraucht wird. Das geht nicht.
Zuletzt waren Chinas Exporte wieder gestiegen, nach Russland, Indien, Afrika, Lateinamerika. Für Handelskammerpräsident Jens Eskelund ein Alarmsignal. Es gibt einfach keine Möglichkeit, dass die Welt einen weiter wachsenden Warenstrom aus China absorbiert und dass China sogar noch Produktionskapazitäten ausbaut. Es gibt dafür nicht genug Nachfrage, nicht in der Welt und ganz besonders nicht in Europa. Aussagen der Staats- und Parteiführung, sie wolle auch den lahmenden heimischen Konsum stärken, hat sie bisher nicht mit konkreten Schritten unterlegt. Und dass Peking angekündigt hat, ausländische Investitionen im Tech-Sektor zu erleichtern und den Zugang für Banken zum chinesischen Markt zu erweitern, sieht man bei der Handelskammer mit Skepsis. Darauf, dass die Führung wichtige Versprechen der Vergangenheit einlöse, warteten ausländische Firmen noch heute.
Die Ukraine ist auch heute in Deutschland wieder ein großes Diskussionsthema. Der Bundeskanzler will in etwa 20 Minuten eine Regierungserklärung im Bundestag abgeben. Da wird es dann aller Voraussicht nach wieder viel um das Thema Waffen gehen. Um Lebensmittel ist es dagegen heute Nacht in Brüssel gegangen. Allerdings nicht um Lebensmittel für die Ukraine, sondern um Lebensmittel aus der Ukraine. Helga Schmidt.
Seit Sommer 2022 kann die Ukraine viele Lebensmittel zollfrei in die Europäische Union bringen. Brüssel wollte damit Einnahmen für die ukrainische Wirtschaft sichern, aber auch einen Korridor schaffen für den Weitertransport der Lebensmittel, zum Beispiel Getreide, in afrikanische Länder. Allerdings blieb einiges von den landwirtschaftlichen Erzeugnissen auch in Europa, Geflügel vor allem, aber auch Getreide. Dagegen protestierten die Bauern in Europa, vor allem in Polen und Frankreich. Sie sprechen von Wettbewerbsverzerrungen, wenn Importe zollfrei kommen, obwohl sie in der Ukraine unter weniger strengen Bedingungen hergestellt wurden, etwa beim Tierschutz oder beim Einsatz von Pflanzengiften. Die EU reagiert jetzt auf die Proteste und will den zollfreien Import begrenzen. Die Einfuhr von Geflügel und Eiern aus der Ukraine, aber auch von Mais, Hafer, Zucker und Honig soll gedeckelt werden. Zollfrei kommt nur noch so viel in die EU wie in den vergangenen beiden Jahren. Alles, was darüber hinausgeht, muss dann verzollt werden. Darauf haben sich Unterhändler aus den EU-Mitgliedsländern und aus dem Europäischen Parlament in der Nacht geeinigt.
Helga Schmidt war das aus Brüssel. Die umstrittenen Neubaumaßnahmen an der Universität des Saarlandes sind gleich noch ein Thema hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Aber bevor wir darüber sprechen, gibt es noch ein paar andere Themen, beispielsweise jetzt in den Meldungen mit Tanja Philipp-Murer.
Kanada hat angekündigt, seine Waffenlieferungen an Israel zu stoppen. Außenministerin Jolie begründete das mit den israelischen Angriffen im Gazastreifen. Die Situation vor Ort erlaube es nicht mehr, Waffen nach Israel zu exportieren. Das Land war in der Vergangenheit einer der Hauptempfänger kanadischer Waffenlieferungen. Die Regierung in Jerusalem kritisierte den Schritt Kanadas scharf. Die Geburtenrate in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf den tiefsten Stand seit 2009 gesunken. Das geht aus Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hervor. Demnach hatte im Herbst 2023 eine Frau im Schnitt 1,36 Kinder. Im Herbst 2021 waren es noch 1,57 im Schnitt. Als Grund vermuten die Autoren der Studie die verschiedenen weltweiten Krisen. Nicht absehbar sei, ob die Zahlen einen generellen Trend zu sinkenden Geburtenzahlen zeigen oder ob es nur eine Momentaufnahme ist. Im Saarland ist die Zahl der gemeldeten Krätzefälle in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Davon betroffen sind alle Landkreise außer Merzig-Wadern. Besonders stark stieg die Zahl der Krätzefälle im Kreis Neunkirchen. Dort hat sich die Zahl der Fälle in Gemeinschaftseinrichtungen seit 2019 verzehnfacht. Nach Angaben des Kinder- und Jugendärzteverbandes im Saarland ist die genaue Ursache unklar. Krätze ist ein roter, juckender Hautausschlag. Er wird von milden ausgelöst, die durch engen Körperkontakt übertragen werden.
Auf der Liste der wahlentscheidenden Themen in den USA steht mittlerweile Einwanderung ganz oben und hat den bisherigen Spitzenreiter Inflation überrundet. Obwohl sich beide Parteien in Washington einig sind, dass dringender Handlungsbedarf besteht entlang der Grenze zu Mexiko, hängt ein Maßnahmenpaket zur Grenzsicherung im Kongress fest. Der Grenzstaat Texas hat nun versucht, die Einwanderungspolitik selbst in die Hand zu nehmen, mit einem eigenen Migrationsgesetz. Und Texas hat vorerst höchstinstanzlich grünes Licht dafür bekommen vom obersten Gerichtshof in Washington. Texas darf also erstmal eigenmächtig eine Aufgabe übernehmen, die bislang der Regierung in Washington vorbehalten war. Das finden nicht alle gut, wie Sebastian Hesse berichtet.
No SB4. Nein zur Senate Bill Nummer 4, skandierten Demonstranten in mehreren texanischen Grenzorten, nachdem die Supreme Court-Entscheidung bekannt wurde. Die obersten Richter haben entschieden, dass der texanische Alleingang bei der Grenzsicherung vorerst in Kraft treten kann. Bis auf Weiteres dürfen texanische Grenzbeamte Menschen festnehmen, die im Verdacht stehen, aus Mexiko kommend, illegal die Grenze nach Texas überschritten zu haben. Texas darf ab sofort eigenmächtig abschieben und bei wiederholten illegalen Grenzübertritten langjährige Haftstrafen verhängen, allesamt bislang Befugnisse der US-Bundesbehörden. Erstmals in der US-Geschichte kann ein einzelner Bundesstaat eigenmächtig seine Außengrenze sichern.
It was a great ruling. The fight's not over, obviously, but the fact that this law SB4.
Eine großartige Entscheidung, nennt der texanische Justizminister den Richterspruch. Doch Ken Paxton räumt im texanischen Lokalfernsehen ein, dass der Kampf noch nicht vorbei ist. Das texanische Migrationsgesetz gilt zunächst nur so lange, bis ein niederrangigeres Gericht über die herrschenden Bedenken entschieden hat.
Senate Bill 4 is finally passed.
Die Biden-Regierung erklärte schriftlich, sie sei fundamental anderer Ansicht als der Supreme Court und nannte Texas' Alleingang schädlich und verfassungswidrig.
It's going to create a mess at the border.
Das wird für Chaos entlang der Grenze sorgen, kritisiert auch der demokratische Senator Chris Murphy.
You can't have two different immigration enforcement systems, one run by the federal government, one run by the state.
Es ginge nicht an, zwei verschiedene Grenzsicherungssysteme gleichzeitig zu betreiben, argumentiert Murphy auf CNN, ein staatliches und ein bundesstaatliches. Auf Bundesebene ist die Situation jedoch festgefahren. Der Senat hatte zuletzt mit überparteilicher Mehrheit ein Maßnahmenpaket zur Grenzsicherung beschlossen. Im Repräsentantenhaus jedoch verweigerten die Republikaner ihre Zustimmung, vermutlich von Donald Trump beeinflusst, der aus wahltaktischen Gründen keine Entspannung entlang der Grenze will. Er geht wieder genussvoll mit Ressentiments gegen Einwanderer auf Stimmenfang.
I hope Republicans come to their senses and stop listening to Donald Trump, who wants to oppose this legislation.
Er hoffe, dass sich die Republikaner eines Besseren besinnen, sagt Senator Murphy, und doch noch eine historisch harte Grenzsicherung mittragen. Das blockierte Gesetz sieht mehr Geld für den Grenzschutz vor, schnellere Asylverfahren, vereinfachtes Abschieben sowie die Befugnis für den Präsidenten, die Grenze, wenn nötig, komplett abzuriegeln. Zunächst einmal geht jedoch das juristische Tauziehen um das texanische Gesetz in eine neue Runde bereits heute.
Die Zahl der Gläubigen sinkt bei den beiden großen Kirchen in Deutschland. Das hat auch finanzielle Auswirkungen. Es gibt Sparrunden in den Bistümern und Landeskirchen. Und wenn es immer weniger Gläubige gibt, sinken nicht nur die Kirchensteuereinnahmen, es mehren sich auch Fragen nach Leistungen des Staates an die Kirchen. Rund 600 Millionen Euro zahlen die Bundesländer jährlich an die beiden großen Kirchen als Staatsleistungen, die auf historischen Rechten beruhen. Der Auftrag, diese abzulösen, besteht eigentlich schon seit über 100 Jahren. Politik und Kirchen haben aber lange kein Interesse an einer Änderung gezeigt. Die Ampelparteien haben in ihrem Koalitionsvertrag ein entsprechendes Gesetz vereinbart. Ein konkreter Entwurf lässt aber noch auf sich warten. Hans-Joachim Viehweger.
Kirchensteuer zahlt, wer einer Kirche angehört. Doch über die sogenannten Staatsleistungen sind auch Nichtchristen an der Finanzierung der Kirchen beteiligt. Was immer wieder für Unverständnis sorgt, aber historische Gründe hat, sagt Lars Castellucci, religionspolitischer Sprecher der SPD im Bundestag.
Anfang des 19. Jahrhunderts sind Kirchen in Deutschland sehr weitgehend enteignet worden.
Im Gegenzug wurde den Kirchen versprochen, dauerhaft bei der Finanzierung zu helfen. Das seien Eigentumsrechte, die in einem Rechtsstaat nicht einfach gestrichen werden können, ergänzt der evangelische Kirchenrechtler Michael Germann von der Universität Halle.
Die Staatsleistungen sind ja keine staatliche Förderung der Kirchen. Die werden nicht nach Gutdünken, nicht nach Wohlwollen vom Staat bezahlt, sondern es sind kirchliche Vermögensrechte.
Doch eigentlich sollte es die Zahlungen, derzeit sind es im Jahr mehr als 600 Millionen Euro, gar nicht mehr geben. Sie sollen abgelöst werden, hieß es schon 1919 in der Weimarer Verfassung. Der Paragraph wurde 1949 ins Grundgesetz übernommen. Der Staat müsste also handeln, sagt Germann.
Dass er nichts unternimmt, um seine Ablösungspflicht zu erfüllen, ist verfassungswidrig.
Doch weder von der Politik noch von den Kirchen wurden größere Anstrengungen unternommen, zu einer Lösung zu kommen. Was auch daran liegt, dass eine Ablösung teuer ist, so Lars Castellucci.
Zunächst mal heißt Ablösung nach Auffassung praktisch aller Expertinnen und Experten, dass nochmal Geld in die Hand genommen werden muss.
Das heißt, die Kirchen sollen in die Lage versetzt werden, die Aufgaben, die derzeit aus den Staatsleistungen bezahlt werden, selbst zu finanzieren. Beispielsweise, indem sie eine größere Summe ausbezahlt bekommen, aus der dann Zinsen fließen. Das würde allerdings die öffentlichen Haushalte massiv belasten. Und zwar konkret die Haushalte der Länder. Die sind nämlich für die Staatsleistungen verantwortlich.
Dass die natürlich nicht jubeln, wenn sie jetzt nochmal Geld in die Hand nehmen sollen, also dass da Widerstand kommt, ist nicht überraschend.
Drei Länder sind besonders betroffen: Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz. Sie zahlen mehr als die Hälfte der gesamten Staatsleistungen. Über Parteigrenzen hinweg haben die Regierungschefs Winfried Kretschmann von den Grünen, Markus Söder, CSU und Malu Dreyer, SPD schon mal wissen lassen, dass sie im Moment keine zusätzlichen Belastungen in ihren Landeshaushalten verkraften können. Der Kirchenrechtler Michael Germann hält das für kurzsichtig. Unabhängig vom Verfassungsauftrag müssten die Länder selbst ein Interesse an einer Lösung haben.
Nach der Ablösung sind sie die Staatsleistungspflicht ja los. Die Ablösung belastet sie eine Zeit lang, durchaus erheblich, aber danach sind sie dauerhaft entlastet.
So sieht das auch der SPD-Politiker Castellucci. Die Belastungen der Länder könnten über viele Jahre verteilt werden. Aber so wie im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP vereinbart, müsse der Bund jetzt endlich die Grundsätze dafür aufstellen. Der Verfassungsauftrag müsse endlich eingelöst werden.
Für die einen ist es eine zukunftsweisende Entscheidung, die der Saarbrücker Stadtrat gestern Abend getroffen hat. Für die anderen eine umweltpolitische Sünde. Beschlossen wurde ein Bebauungsplan, der der Universität im Stadtwald weitere Expansion ermöglicht. Es geht um ein Gelände nördlich des Stuhlsatzenhausweges. Zum Teil steht da heute eben Wald. Stefan Deppen hat die Stadtratssitzung verfolgt und ich habe ihn eben gefragt, was da nun genau geplant ist.
Ja, Wald ist zunächst mal ein gutes Stichwort. Das war nämlich Anlass für die Grünen, gegen diesen Vorschlag zu stimmen. Ansonsten breite Zustimmung über Parteigrenzen hinweg gestern Abend im Saarbrücker Stadtrat. Es geht um das Gelände, das zwischen Stuhlsatzenhausweg und der Umgehungsstraße nördlich der Uni liegt. Oder anders gesagt, das Gelände zwischen Mensa und der Landstraße zwischen Duttweiler und Scheid. Und ja, da muss Wald gerodet werden. Das Vorhaben ist ein Eingriff in die Natur, auch kein so ganz lapidarer. Das steht auch in der Vorlage drin. Da ist aber Vorsorge getroffen worden, insofern als dass das Land und der Regionalverband, was ihre Flächenplanung und die gesetzlichen Dinge angeht, das schon geregelt haben. Und da Wald an dieser Stelle gerodet werden muss, wird an anderer Stelle, konkret heißt das im Bereich des Flughafens Ensheim, neuer Wald aufgeforstet. Und wegen der Topografie wird ein Regenwasserrückhaltebecken gebaut. Und das Ganze soll ökologisch gebaut werden, was denn da mal entsteht. Insofern war dann der Weg frei für eine breite Zustimmung im Rat gestern.
Warum hat man da jetzt diesen Bebauungsplan gebraucht?
Ja, da fällt mir zunächst das Wort CISPA ein, also das Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit. Das hat sich vor einigen Jahren hier angesiedelt an der Universität und hat Druck gemacht. Es braucht zusätzliche Flächen, es will expandieren. Und da war eine Stelle im Bauministerium eigens damit beschäftigt, das Unigelände zu durchforsten, in Anführungszeichen, um zu schauen, wo das geht. Dann kam dieses Gelände dabei heraus. Dann hat CISPA entschieden, die Expansion in St. Ingbert fortzuführen. Nun war aber dieses Projekt auf den Weg gebracht und das kommt der Uni auch zu Pass, denn die Uni platzt aus allen Nähten, es wird Raum benötigt. Vielleicht jetzt nicht konkret im nächsten Jahr schon für ein neues Gebäude, aber mit diesem Gebiet wird jetzt einfach die Uni in die Lage versetzt, wenn Institute kommen wollen oder sich ausweiten wollen, das einfach Baurecht ist für ein Gelände, wo man relativ schnell dann was machen kann.
Nun hat der Saarbrücker Stadtrat sich gestern nicht nur mit dem Thema Universität befasst, sondern auch mit einem anderen durchaus heftig diskutierten Thema, nämlich dem Projekt Sommerstraßen. Das kann jetzt fortgeführt werden, aber mit knapper Mehrheit.
Ja, da war im Moment Raunen im Stadtrat bzw. Stille, denn die Abstimmung hatte zunächst eine Mehrheit, eine knappe gegen das Projekt ergeben und dann wurde nochmal geguckt, wer fehlt denn und dann wurde nochmal neu gezählt und dann kam eine Einstimmenmehrheit dabei raus für das Projekt. Also Nauwieser Viertel, Sizilienstraße, Försterstraße, die Stichworte dazu. Sommerstraßen, das bedeutet, dass der motorisierte Verkehr ausgesperrt wird oder zumindest eingeschränkt wird. Das hat es im letzten Jahr schon gegeben. Kritiker sagen, das war gut für Gastronomen und Gäste, schlecht für die Anlieger. Und das war auch der Punkt, warum es Kritik an diesem Konzept für dieses Jahr gibt. Das sieht nämlich im Wesentlichen so aus wie im vergangenen Jahr. Lange Rede, kurzer Sinn, die Kritiker wurden überstimmt. Es wird so sein wie im letzten Jahr mit einem kleinen Teil zusätzlich, nämlich Max-Urfels-Platz und Spielplatz Nauwieser Straße. Dann kann das von Ende Juli bis Ende August stattfinden.
Informationen zu zwei wichtigen Entscheidungen des Saarbrücker Stadtrats gestern Abend in Sachen Sommerstraßen und Unibebauung. Stefan Deppen hat uns berichtet. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute bleibt es freundlich mit häufigem Sonnenschein und meist nur dünnen Wolken. Es werden 16 bis 20 Grad erreicht. In der Nacht ziehen dann dichtere Wolken durch, es bleibt aber meist trocken. Die Luft kühlt ab auf 9 bis 4 Grad. Morgen am Donnerstag ein trockener Wechsel aus Sonne und einigen Wolken. Den meisten Sonnenschein gibt es morgen am Vormittag. Höchstwerte 15 bis 19 Grad. Am Freitag mehr Wolken als Sonne, aber verbreitet trocken ebenfalls 15 bis 19 Grad. Das war sie, die SR-Info-Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Wir hören uns wieder um 17.30 Uhr. Bis dann.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Die Haltung der USA im Gaza-Krieg ist eines der Hauptthemen in den internationalen Kommentaren. Die Irish Times spricht von zunehmender Kritik der Vereinigten Staaten am Vorgehen des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu. Die USA scheinen nun anzuerkennen, dass Netanyahu und seine extremistische Regierung Teil des Problems und nicht die Lösung sind. Es bleibt abzuwarten, ob US-Präsident Biden seinen Einfluss geltend macht, um darauf hinzuarbeiten, dass weitere israelische Angriffe unterbleiben. Biden hat inzwischen einen schärferen Ton gegenüber Netanyahu angeschlagen und betont, dass humanitäre Hilfe angesichts der Not in Gaza ein Gebot der Stunde ist. Er hat die Bombardierung von Zivilisten kritisiert und versucht, Israels Drang, den Libanon anzugreifen, zu zügeln. Der englische Guardian schreibt: Die USA versuchen, Benjamin Netanyahu zu umgehen oder hoffen auf seinen Abgang. Demokratische Politiker kritisieren den israelischen Premier zunehmend und lautstark. Aber die öffentliche Bekundung von Frustration allein wird keine Palästinenser retten. Die USA sollten deutlich machen, dass sie zwar Israels Recht und Pflicht anerkennen, seine Bürger zu schützen, dass aber die Militärhilfe für Israel an den Schutz der Zivilisten in Gaza geknüpft ist. Vor allem muss es um eine Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln gehen, sowie darum, dass große Mengen an Hilfsgütern geliefert werden können, auch durch die Öffnung weiterer Grenzübergänge. Auch der Standard aus Österreich blickt auf die Spannungen zwischen Israel und den USA. Die klare Ansage von US-Präsident Biden, dass in Rafah nicht das Leben abertausender Zivilisten durch eine israelische Bodenoffensive aufs Spiel gesetzt werden darf, wird Ministerpräsident Netanyahu kaum überrascht haben. Sie illustriert die wachsenden Spannungen zwischen Washington und Jerusalem hinsichtlich des Gaza-Kriegs. Während die israelische Regierung ihre Militäroperation gegen die Terrororganisation Hamas, die bereits rund 30.000 Menschenleben gekostet hat, ungeachtet aller Ermahnungen fortsetzt, nehmen in den USA die Verärgerung über Netanyahu und die Kritik am eigenen Präsidenten, der diesen unterstützt, zu. Themenwechsel. Die spanische Zeitung La Vanguardia befasst sich mit dem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein. Klar ist, dass die europäische Militärhilfe für die Ukraine immer entscheidender wird. Auch weil in den europäischen Hauptstädten die Sorge wächst, dass US-Präsident Biden im Kongress die Hände gebunden sind. Und man weiß, dass ein Wahlsieg von Donald Trump katastrophale Folgen haben könnte. Aber alle sind sich darüber im Klaren, dass die europäische Hilfe für Kiew ohne die Unterstützung der USA nicht ausreichen wird, um die russischen Truppen aufzuhalten. Ein Weg zur Bewaffnung der Ukraine könnte der Vorschlag des EU-Außenbeauftragten Borrell sein, etwa 3 Milliarden Euro aus Erträgen durch eingefrorene russische Finanzanlagen für die Ukraine zu verwenden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.